zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische wählt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.
Ich bin Katja Effey und ihr hört wieder unseren Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl 2025. Wir fühlen für euch unseren bergischen Kandidaten ein bisschen auf den Zahn. Wir lernen sie menschlich kennen, aber natürlich auch politisch. Und mein Gast heute ist ein alter Hase, was das Bundestagsabgeordnetensein angeht. Er sitzt aktuell im Bundestag für uns, fürs Oberbergische, für die CDU, und das ist Carsten Brotesser. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Effey, ich freue mich.
Wir freuen uns auch. Wir sind natürlich auch gespannt, was wir hatten schon ein paar Kollegen da. Das war ganz interessant, was man da so für Einblicke bekommen hat. Und wir starten zum Aufwärmen mit einer kleinen Speedrunde. Ich bombardiere Sie jetzt mit Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Kurze, knackige Antworten und danach geht es dann ein bisschen mehr in die Thematik Politik.
Einverstanden.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Bergische Waffel oder Currywurst?
Beides.
FC Köln oder Bayer Leverkusen?
Leverkusen.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Sport schauen oder Sport machen?
Beides.
Reden halten oder zuhören?
Auch beides.
Koalition mit Lieblingspartner oder Opposition mit Haltung?
Koalition mit Lieblingspartner.
Straßenbau oder Fahrradwege?
Fahrradwege.
Kirmes oder Kneipentour?
Kneipentour.
Tempolimit, ja oder nein?
Nein.
Anzug oder Jeans?
Jeans.
Spontan oder durchgeplant?
Spontan.
Dann haben wir das schon mal geschafft. Jetzt geht es ein bisschen um Sie als Mensch. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen. Wäre schön, wenn wir so die Antworten in anderthalb Minuten hinkriegen würden. Mhm. Glaube ich aber, das schaffen wir. Wenn ich in Ihre Küche schaue, was würde ich in Ihrer Chaos-Schublade, also dieser Schublade, wo gefühlt nicht so die Ordnung drin ist, Messer, Gabel, Löffel, was würde ich darin finden und wie würde das Ihren Wahlkampf symbolisieren?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Also die Chaos-Schublade zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich nicht weiß, was da drin ist. Aber wenn ich die Schublade aufziehe, dann sind da erstmal, glaube ich, 50 Kugelschreiber, 100 Zettel, Rollen von Butterbrotpapier, Aluminiumfolie, Büroklammern, Einmachgummis, das ist so die Resteschublade. Das ist immer so die Schublade der letzten Hoffnung, nenne ich das. Wenn ich irgendwas suche und in den geordneten Schubladen es da nicht finde, dann finde ich es in der Chaos-Schublade. Und das gibt schon eine Parallele zum Wahlkampf, weil auch im Wahlkampf können Sie nicht alles planen. Man hat zwar so eine Vorformatierung, und wenn man das zum dritten Mal macht, ich kandidiere jetzt zum dritten Mal zum Deutschen Bundestag, dann gibt es eine Checkliste, die wächst natürlich von Mal zu Mal an und dann kann man die Häkchen setzen und ist zufrieden. Aber dann passieren immer wieder Dinge, wo Sie in die Trickkiste oder in die Chaos-Schublade greifen müssen und dann ist das so der Ort der letzten Hoffnung, wo Sie dann die Lösung aus der Chaos-Schublade ziehen. Ja.
Erzählen Sie uns von einem Hobby oder einer Leidenschaft, die man nicht mit Ihnen in Verbindung bringen würde.
Das weiß ich nicht, ob man mir das ansieht oder nicht. Also ich esse gerne. Also mein Vorgänger im Amt, der Klaus-Peter Flossbach, hat gesagt, du musst auf eins auf jeden Fall achten, auf deine Linie, weil jedes Jahr im Bundestag kostet dich 2 Kilogramm mehr Körpergewicht. Also das habe ich bisher ganz gut im Griff. Merke das allerdings an dem Anzug, den ich vor 7 Jahren anhatte, der passt auch nicht mehr so richtig. Also so ganz habe ich es nicht eingehalten, aber ich koche leidenschaftlich gerne. Und zwar auch seit frühester Kindheit. Ich habe immer gerne anderen Menschen beim Kochen zugesehen. Und ich koche ohne Rezept, sondern einfach nach Gefühl. Und querbeet, also es ist gute Hausmannsküche, dass ich mal einen Braten mache oder einen schönen Eintopf. Aber ich liebe die mediterrane Küche. Und ich kann mich stundenlang in die Küche stellen und für andere Menschen ein wunderbares Abendessen kochen.
Welche Eigenart oder Unart nervt Ihr Umfeld am meisten? Was meinen Sie? Welche Angewohnheit?
Ich neige manchmal dazu, die Sätze meiner Gesprächspartner vorher schon zu vervollständigen. Und das ist sehr nervend, weil ich das selbst nicht mag und ich versuche da wirklich dran zu arbeiten.
Dann beißen Sie sich so selber unbewusst auf die Zunge und
so ist es.
Jetzt genau. Nicht. Ihre liebste Kindheitserinnerung?
Meine liebste Kindheitserinnerung, ui, das ist schwierig. Also im Alter von 5 Jahren ist mein Opa verstorben und ich kann mich dann noch sehr präsent daran erinnern, dass wir zusammen im Fahrrad um die Dünntalsperre gefahren sind und ich hatte einen kleinen Rucksack auf dem Rücken mit geschmierten Stullen drin und mit einer Kanne Tee und dann haben wir uns da auf eine Parkbank gesetzt und haben auf die Dünntalsperre geguckt und das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, sehr präsent, sehr intim und da denke ich manchmal gerne dran zurück.
Ihre erste große Liebe?
Ui, meine erste große Liebe habe ich im Kommunionsunterricht kennengelernt. Den Namen will ich jetzt verschweigen, aber ich war wirklich über beide Ohren verliebt in sie. Sie war groß, blond, hübsch und ich stellte mir sie damals schon vor, so im Kommunionskleid und war dann auch bemüht, bei der ersten Heiligen Kommunion tatsächlich neben ihr zu stehen. Das war ja damals auch getrennt. die Jungenschlange und die Mädchenschlange und es ist mir tatsächlich gelungen, auch neben ihr zu stehen.
Also gibt es sogar ein Bild?
Es gibt sogar ein Bild, richtig.
Hat es denn ein Happy End?
Nein, also für uns beide hat es ein Happy End. Sie hat den Mann ihrer Träume geheiratet und ich meine Frau meiner Träume, ja.
Aber kein gemeinsames?
Nee.
Wenn Sie nicht Politiker wären, was wollten Sie als Kind gerne sein?
Archäologe. Ich fand das immer und finde das nach wie vor enorm spannend, Dokumentationen zu sehen über versunkene Kulturen, Menschen mit Schlapphüten und mit Lederpeitsche in der Gürtelschlaufe, so ein bisschen wie Indiana Jones mit einem Pinsel in der Hand oder mit einer kleinen Truffel und dann irgendwelche Schätze auszugraben. Das finde ich total faszinierend. Und dann aus diesem Puzzle der herausgearbeiteten Dinge sich dann hinterher in ein großes Ganzes zusammenzusetzen und das in den historischen Zusammenhang zu setzen, fand ich immer sehr, sehr spannend. Und finde es heute noch.
Das ist ein außergewöhnlicher Berufswunsch.
Wir haben ja jetzt doch einiges über Sie als Mensch erfahren. Jetzt machen wir mit der nächsten Spielrunde weiter. Ich gebe Ihnen Sätze vor und Sie beenden die bitte. Los geht's mit dem hier. Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Eine Familie zu gründen.
Der peinlichste Moment meines Lebens war, als ich?
Meine Rede vergessen hatte, die ich halten wollte.
In welchem Kontext war das?
Das war eine Jahreshauptversammlung. Es war nicht ganz so schlimm, aber schon ziemlich peinlich.
Meine größte Schwäche, die ich niemals zugeben würde?
Das ist schwierig. Die schiebe ich jetzt mal, die Frage.
In meinem nächsten Leben werde ich?
Archäologe.
Mein Wahlkampfslogan, wenn ich ehrlich wäre?
Da bin ich 100% ehrlich. Carsten Brodesser, engagiert, ehrlich, echt.
Ein Politiker sollte niemals
zu sehr auf seine vorgefertigte Meinung zählen, sondern immer ein offenes Ohr für andere Meinungen haben.
Das eine Problem, das ich sofort lösen würde, wenn ich könnte, wäre?
Ein Altersvorsorgerecht für alle Menschen und insbesondere für Geringverdiener.
Das kam schnell und geht auch schon ins Politische und genau da bleiben wir jetzt auch beim Thema Politik.
Uns würde interessieren, was sind die drei dringendsten Themen, die Sie fürs Bergische in den Bundestag einbringen wollen?
Ich glaube, das Dringlichste, und zwar nicht nur fürs Bergische Land, sondern für die gesamte Nation oder für die gesamte Welt, ist das Thema Klimawandel tatsächlich. Auch wenn das ein unbequemes Thema ist, weil es eine starke Veränderung bedingt, glaube ich, ist das so die große gemeinsame Klammer, wo alle Politiker, alle Gesellschaften dran arbeiten müssen. Ich muss Ihnen nicht erzählen, Pariser Klimaschutzabkommen, die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5%, wir haben da eine dynamische Entwicklung, fast schon eine exponentielle Entwicklung und die dramatischen Ereignisse der letzten Jahre, Stichwort Starkwetterereignis etc. pp. Zeigen ja, dass wir da was tun müssen. Und das ist so ein bisschen der Kampf gegen Windmühlen, weil sie können viele unternehmen, aber sie sehen die Erfolge nicht direkt und das macht die Sache so komplex und so schwierig. Das Zweite, und das ist naheliegend, ist das Thema Arbeit und Wirtschaft. Gerade im Oberbergischen Kreis haben wir eine mittelständische Unternehmensstruktur. Wir haben im Automotive-Bereich, im Kunststoffbereich, im Maschinenbau, in der Feinmechanik enorm viele Unternehmer, die alle ungeheuer engagiert und innovativ unterwegs sind und die leiden derzeit unter den Rahmenbedingungen. Wir haben Negativwachstum, sind also mitten in der Rezession und deswegen müssen wir uns schnellstmöglich um gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft kümmern. Und das dritte Thema korreliert sehr stark eben mit dem Thema Wirtschaft, das ist das Thema Fachkräftemangel. Wir stehen vor einer riesen demografischen Herausforderung, enorm viele Menschen werden das Arbeitsleben verlassen und die hinterlassene Lücke, die muss einfach geschlossen werden.
Weiteres großes Thema, gerade auch im Oberbergischen, ist das Thema öffentlicher Nahverkehr. Was wäre denn Ihre Vision für eine nachhaltige Mobilität, die aber auch für Pendlerinnen und Pendler funktioniert?
Wir werden den individuellen Personennahverkehr nicht komplett ersetzen können im Bergischen und insbesondere im Oberbergischen nicht. Das schaffen sie nicht. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir in der hohen Taktung überall einen Bus oder ich sag mal einen Monti haben für kleinformatige Verkehre. Aber das wird nicht gelingen. Also insofern brauchen wir auch ein funktionierendes Straßennetz. Ich glaube aber, ein attraktives öffentliches Personennahverkehrsangebot brauchen wir nach wie vor, weil viele Leute einfach sagen, warum sollte ich mir einen PKW anschaffen, wenn ich wirklich jeden Morgen von A nach B zur Arbeit fahre und hinterher wieder zurück. Also wir brauchen beides, öffentlichen Personennahverkehr und auch einen individuellen Personenverkehr.
Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit das Bergische zukunftssicher aufgestellt ist?
Also Zunächst mal brauchen wir gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, weil erst kommt Arbeiten und dann kommt Leben, sage ich immer, oder erst kommt Arbeiten und dann kommt Wohnen. Wir brauchen eine wettbewerbsfähige Steuerkulisse, wir brauchen Konzepte, um den Fachkräftemangel zu begegnen. Wir brauchen gute Verkehrswege, gute Anbindungen, wir brauchen Fachkräfte, wir müssen über das Thema sprechen, Attraktivität von Arbeitsplätzen, nicht jeder muss unbedingt studieren, um erfolgreich zu sein im Leben, die Durchlässigkeit zwischen einem Berufsweg und einem akademischen Weg ist ja Gottlob in den letzten Jahren aufgebrochen worden, das muss man viel stärker vermitteln, dass man duale Ausbildung stärker anbietet. Und ich glaube, die Innovationsfähigkeit und der Mut, den die bergischen Menschen haben, wird dazu führen, dass wir erfolgreich bleiben.
Wo sehen Sie im Bergischen den größten Nachholbedarf?
Ui, also eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt. Den größten Nachholbedarf, da wird mir im Moment nicht wieder einfallen.
Das ist ja auch mal eine schöne Nachricht, wenn man das so sagen kann. Ihre Partei hat klare Positionen. In welchem Punkt weicht Ihre persönliche Meinung davon ab und warum?
Ja gut, da gibt es natürlich ein paar fachpolitische Themen. Ich glaube, wir müssen beim Thema soziale Sicherungssysteme noch viel stärker auf die unumstößliche Wahrheit kommen. Das ist ja keine Raketentechnik, wenn ich den Menschen erzähle, dass wir in den nächsten 10 Jahren mehrere Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben verlieren und dementsprechend auch weniger Beitragszahler haben auf der anderen Seite, aber deutlich mehr Leistungsempfänger haben. Dann kann ich nicht beides. Ich kann nicht die Beiträge stabil halten bei der Kranken-, bei der Pflege- und bei der Rentenversicherung und gleichzeitig die Leistungsempfänger nach oben bringen. Und ich glaube, diese Wahrheit spüren die Menschen auch. Und da müssen wir eben uns einen Tisch setzen unter Betroffenen und allen anderen Beteiligten und zu einer guten Lösung kommen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da geht man im Moment mit spitzen Fingern dran in der Politik. Und das wird unweigerlich, glaube ich, auch dazu führen, dass man bestimmte Leistungen hinterfragen muss, weil sie schlicht und ergreifend noch nicht mehr finanzierbar sind.
Jetzt noch eine, schon auch noch ein Stück politische Frage vielleicht, aber ein bisschen bunter. Welchen Mitbewerber oder welche Mitbewerberin hier aus dem Bergischen würden Sie gerne mal zum Abendessen einladen? In Ihrem Fall ja vielleicht sogar bekochen mit einem schönen Braten und sich austauschen wollen. Gibt es da jemanden? Wenn ja, wen?
Also den Kollegen von der FDP, den ich persönlich noch gar nicht so gut kenne, der aufgestellt wurde als Nachfolger von dem Jörg von Polheim, den ich auch sehr sympathisch finde, in der Hoffnung, dass er genauso sympathisch ist wie Herr von Polheim und um einfach mal festzustellen, wie groß die Schnittmengen sind, die man der CDU und der FDP ja immer unterstellt. Aber um ihn einfach kennenzulernen im Hinblick auf die vielen Termine, die man jetzt in der nächsten Zukunft auch gemeinsam zu absolvieren hat. Wir sitzen ja als Kandidaten dann häufiger auf dem Podium. Man lernt sich kennen und am Ende ist es ja fast schon wie so eine Häkelgruppe, dass man sagt, schade, dass wir jetzt auseinandergehen. Deswegen wäre das ganz zielführend, ihn mal kennenzulernen. Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich ihn anrufen.
Ja, dann greifen Sie zum Telefon, würde ich sagen. Wir sind gespannt, wie es ausgeht.
Last but not least spielen wir auch mit Ihnen unser 5 für. Bedeutet, ich zeige Ihnen jetzt 5 Bilder und Sie antworten mit dem ersten, was Ihnen dazu durch den Kopf geht. Das kann eine Geschichte sein, das kann eine Meinung sein, das kann alles sein, was Sie damit assoziieren. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Bild. Es ist eine Narrenkappe.
Ja, Narrenkappe. Da denke ich an Hofnarr, da denke ich an Clown, da denke ich an Unterhaltung, da denke ich an Witze. Da denke ich auf der anderen Seite aber auch an Ernsthaftigkeit, an Obrigkeit, an Kritik, an Demokratie, an Mitmachen, an Mitmischen, an Opposition, an Unbequemheit, an bohrende Fragen.
Ja, das sind Sie jetzt? Findet man Sie im Karneval?
Absolut. Also ich bin nicht organisiert jetzt irgendwo in der Garde oder in einem Verein. Aber so Herrensitzung in Lindlar zusammen mit 15, 1600 anderen Männern, das ist schon ein Pflichttermin. Straßenkarneval, Kneipenkarneval, gerne in Köln auf jeden Fall.
Bild Nummer 2, vielleicht sagen Sie mal, was Sie da sehen.
23. Februar 2025, Termin der Bundestagswahl, sind ja nur noch wenige Tage. Wir haben eine Menge zu tun als Partei, und zwar nicht nur als CDU, sondern ich glaube alle anderen Parteien auch. Wir müssen Checklisten abarbeiten, wir müssen Fotos machen, wir müssen Prospekte gestalten, wir müssen Kleinwerbematerialien bestellen. Wir müssen uns mit der kalten Jahreszeit irgendwie anfreunden. Also kein Wahlkampf irgendwie mit kalter Cola und mit Eistüte, sondern eher mit Glühwein und heißer Bratwurst. Aber kütt wie kütt, ne? Sagt man ja, ist nur immer Jotiang. Also deswegen, 23. Februar. Ist ganz stark bei mir in der Hirnrinde eingebrannt als der Tag der Bundestagswahl, der Entscheidung, genau.
So, das nächste ist eine rosarote Brille.
Das ist die rosarote Brille und das ist ja eins der Lieblingsaccessoires der Politiker, dass man ab und zu gerne Dinge, die ja so offenkundig und offensichtlich sind, einfach ausblendet und sich die rosa-rote Brille aufsetzt. Manchmal ist das auch notwendig bei dem ganzen Leid in der Welt, dass man das zum Selbstschutz sich ab und zu mal aufsetzt, diese rosa-rote Brille. Also es ist nicht ganz negativ, aber als Politiker sollte man ja die Realität betrachten. Und das ist ja immer der Anfang von Politik. Und dann muss man zwingend die rosa-rote Brille absetzen und sich mit der Realität auseinandersetzen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was Ihnen da so durch den Kopf schießt.
Das ist zweifelsfrei ein Cannabisblatt.
Ja.
Ja. Also Hanf an sich ist ja wirklich eine tolle, wunderbare Pflanze mit ganz vielen positiven Eigenschaften. Aber Cannabis in seiner Rauschfunktion mit THC-Gehalt ist eine Droge und ist nach Beschluss der Ampel eben legalisiert worden. Und das ist eins der schlechtesten Gesetze, die Deutschland je erlebt hat. Nicht nur von der handwerklichen Kunst. Ich darf da nur ein Beispiel bringen. Seit 1.4. dürfen Sie kiffen. Seit 1.7. dürfen Sie Hanf oder Cannabis selber anbauen. Dann muss der ja erstmal wachsen und kann dann frühestens im Oktober oder November geerntet werden. Und die Frage stellt sich, was konsumieren Sie denn vom April bis Oktober? Da können Sie ja nur den Schwarzmarkt-Cannabis konsumieren. Und deswegen war das ein Konjunkturprogramm für die Cannabis-Mafia, für den Schwarzmarkt. Und es war vor allen Dingen eine katastrophale Entscheidung im Hinblick auf Gesundheitspolitik für Jugendliche und junge Erwachsene. Weil jeder, der daran zweifelt, möge bitte mal in eine Suchtklinik gehen und sich mit Menschen unterhalten, die über viele Monate hinweg oder Jahre hinweg Cannabis konsumiert haben. Und ich halte das für eine katastrophale Entscheidung und bin sehr dafür, dass das wieder zurückgedreht wird.
Dann haben wir jetzt ganz zum Schluss noch, wie ich finde, etwas sehr Schönes.
Eine Langspielplatte. Mhm. Ja, die wenigsten Menschen unter 40 werden noch wissen, was das ist. Eine Langspielplatte mit 33 Umdrehungen. Das ist eine Langspielplatte, weil mehrere Lieder darauf sind. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, meinem ersten Plattenspieler und mit zittriger Hand die Nadel auf das jeweilige Lied zu setzen. Und Langspielplatten stehen ein Stück weit auch für die Politik und die Politiker, weil sie endlos lange reden können und immer gerne wieder die gleichen Lieder und die gleichen Melodien anstimmen. Deswegen ist das so ein warnendes Beispiel dafür, sich kürzer zu fassen und vielleicht in kürzeren Sätzen und in prägnanteren Sätzen zu sprechen, als immer wieder die Langspielplatte aufzulegen.
Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Herr Brotesser, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Sehr spannend, sehr schön, sehr schöne Einblicke bekommen. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute für den Wahlkampf.
Danke, Ihnen auch alles Gute.
Zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische Welt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.